Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Hör mal, lies mal, der Bibliothek im Kontor, gefördert durch den Förderverein Lesewelt Wittstock e.V. Unser heutiger Gast ist Frau Georgia Arndt. Hallo Georgia, schön, dass du da bist. Welches Buch hast du für uns ausgesucht?
Ja, ich habe das neue Buch von Dörte Hansen mitgebracht, Zur See.
Dörte Hansen ist ja eigentlich von den letzten Erscheinungen und von der Bestsellerliste her gut bekannt. Dieses Buch Zur See, was beinhaltet das? Sie ist ja eigentlich für Familiengeschichten auch sehr gut bekannt.
Ich habe bereits die ersten beiden Bücher von Dörte Hansen gelesen, war total begeistert und kann das nur unterstreichen, dass das Spiegel-Bestseller sind. Und jetzt war ich natürlich neugierig auf das neue Buch. Und bei dem Titel Zur See hatte ich erst so meine Bedenken. Ich war noch nie auf einer Insel an der Nordsee und auch noch nicht auf Sylt oder so. Und ist jetzt nicht so unbedingt mein Thema. Und dann habe ich gedacht, naja, wir fangen mal an. Man möchte ja wenigstens mitreden können. Und ich bin wieder total begeistert. Auch diesmal ist es eine Familiengeschichte. Eine Familie, die seit mehr als 300 Jahren mit der Seefahrt verbandelt ist. Und das ist sehr spannend, kann ich versprechen.
Seefahrt eher als Kapitäne oder irgendwie als Mitfahrer auf einem Schiff? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Es ist alles. Seefahrt ist alles, was man sich so als mitunter auch Klischee einer Inselwelt so vorstellt. Also ob es da jetzt die Kleidung ist, die da auf den Inseln getragen wird, diese typischen Windbreaker, aber auch Strandkörbe, Rettungsschwimmer, Wellenreiten, die Anker, die Möwen, die Fischbrötchen, Kapitäne, Fähren, der Hafen, die Vogelzählung. Also diese Insel, die hier die Hauptrolle spielt, ist stellvertretend für ganz viele und es geht um all das, was man sich so unter einem Inselleben vorstellt.
Kann ich das so sehen, dass zur See eigentlich der See nur die Umgebung ist von den Sachen, über die jetzt hier gesprochen wird? Ist die Insel der Hauptakteur oder ist die See der Hauptakteur?
Also es hängt ja beides voneinander ab und das eine gäbe es nicht ohne das andere. Also ich denke, diese Verbindung zwischen der See und den Inselbewohnern, dem Inselleben, das ist sehr miteinander verbunden und aber auch, wie wir heute so schön sagen, alles einer Zeitenwende unterworfen. Und auch hier gibt es einen Generationswechsel. Das Leben ist ein anderes geworden. Aber als Leser spürt man nach wie vor die Kälte, den Wind, die feuchte Luft, die vom Meer ausgeht. Also es ist beileibe keine idyllische Inselromantik, die hier beschrieben wird, sondern das ist schon das harte Leben der Seemannsleute, der Familien, die zu Hause warten, bis der Mann von der Seefahrt, vom Fischfang wieder zurückkommt.
Ich denke, am besten ist, du stellst uns jetzt einfach mal ein, zwei Kapitel oder Lesestellen aus deinem Buch vor.
Ja, das mache ich sehr gern. Ich beginne mal mit einer Textstelle, die so ein bisschen das harte und karge Leben auf so einer Insel beschreibt. Auf einer Nordseeinsel, irgendwo in Jütland, Friesland oder Seeland, gibt es eine Frau, die einen Mann von einem Hafen abholt, wie von einem Tatort, schnell und schweigend. Lebensretter fahren so, Komplizen eines Überfalls und Inselfrauen, die nicht mehr an Hafenkanten stehen wollen, winkend, wartend, Ausschau haltend nach dem Schiff, das kommen wird oder auch nicht, nach Messingknöpfen, Bärten und verfrorenen Gesichtern. Sie steigt nie auf der Inselmole aus, sie bleibt am Steuer ihres Wagens sitzen. Ganz egal, ob es nur ein Tag auf See gewesen ist, 2 Wochen, 7 Monate, 1 Jahr. Und wenn er wieder fährt, macht sie es ebenso. Nicht aus dem Wagen steigen und nicht winken. Motor laufen lassen und den Mann absetzen wie ein Stück Expressgut. Schiffe gehen und kommen und das Abschied nehmen, das Willkommen heißen, muss man beiläufig erledigen, gleichmütig wie die See, die immer da ist, aber auch auf keinen wartet. Es gibt für einen Mann, wenn er von einem Schiff nach Hause kommt, nie eine Zeit der Schonung. Kein Essen in der guten Stube von den feinen Goldrandtellern. Nach einem Abendbrot am Küchentisch spült sie die alten Tassen mit dem Zwiebelmuster und wirft ihm das Geschirrtuch zu. Die Frau, die nicht an Hafenkanten winkt, bewahrt in ihrem Haus die Dinge auf, die alle Kapitänsfamilien hüten. Seemannskisten und Sextanten, Kompasse und Messingzirkel, Seefahrtsbücher, Nachlässe der Väter, Brüder, Ehemänner, ihre handgeschriebenen Berichte von entbehrungsreichen Reisen, von den Schiffen, die sie liebten und den Walen, die sie töteten, von Mast- und Knochenbrüchen und Erfrierungen und schweren Stürmen. Alles glücklich überstanden. Es sind die Chroniken der Überlebenden und Tüchtigen, die in den Seemannskisten liegen. Und in den guten Stuben stehen ihre Ablassgaben. Von großen Fahrten mitgebracht, um Frauen, die zu lange warten mussten, zu besänftigen. Blau-weißes Teegeschirr aus Porzellan, durchscheinend wie Papier. Und Silberschalen, nie benutzt. In den Vitrinen ausgestellt wie glänzende Pokale, die für Treue oder Tapferkeit verliehen wurden. Irgendwo in diesem Haus, verborgen unter Deckenbalken, hinter Mauerankern oder alten Fliesen, in den Ritzen eines Knochenzauns vielleicht, müssten auch noch die Geschichten sein, die nicht geschrieben wurden. Die Erinnerungen der Ertrunkenen, von einem Mast erschlagenen, Verschollenen, Erfrorenen und an Skorbut gestorbenen. Und in den Wäschetruhen, tief versenkt, die Nachlässe der Seemannsfrauen. Chroniken des Wartens und Alleinseins, der Winterhochzeiten, des Kindersterbens und der Witwenschaft. Vermutlich eingestickt in Taufkleider und Bettbezüge, eingenäht in Trachtensäume, eingeklöppelt in die Spitzendecken für die Töchter. Die Frau bewahrt auch diese Dinge auf. Ja, in dieser kargen Umgebung lernen wir die Familie Sander kennen. Da gibt es die Mutter Hanne Sander, den Vater Jens und die drei Kinder. Rückmer, den Ältesten, er ist Alkoholiker, ein Frauenheld, verkörpert die Klischees eines Inselmannes, ja, ist so ein typischer Seebärenkapitän mit entsprechender Jacke dazu und einem Bart. Dann gibt es die Tochter Eske, sie ist Pflegerin in einem Altersheim. Und dann gibt es den jüngsten Sohn Hendrik und das ist tatsächlich jemand, der in dieser ganzen Familie Familiengeschichte kein Seemann ist. Er wird 30 Jahre alt in dem Roman und er ist ein Künstler. Und ich würde jetzt einfach mal mit einer Textstelle anfangen, um die Mutter, die Hanne Sander, kurz kennenzulernen. Auf allen Inseln gibt es Frauen, die nicht mehr erschrecken kann, weil sie in ständiger Bereitschaft leben. Hanna Sander ist zu jeder Zeit auf Springfluten gefasst, auf schwere Stürme und auf Männer, die nach Hause kommen, volltrunken oder nüchtern, mit gletscherblauen Steinen oder ohne. Ihr Kofferraum ist groß genug, um Lebensmittel für 4 Wochen einzukaufen und in ihrem Haus gibt es 2 Tiefkühltruhen. Sie bräuchte nicht zu hungern, wenn die Insel für ein halbes Jahr vom Festland abgeschnitten wäre. Was immer ihr die Nordsee vor die Haustür spülen mag, Seefahrer, Schiffbrüchige, Sommergäste. Ihre Betten sind bezogen, ihre Vorratsschränke immer voll. Es fehlt an nichts in ihrem Haus und trotzdem sieht man ihren alten Kombi mit den Salzrostflecken jeden Morgen in der Stadt, weil Hanne Sander etwas zu besorgen hat.
Danke. Bei der Darstellung von der Frau zeigt sich ja, dass sie eine Frau ist, die ihre Erfahrung gemacht hat, die ihre Familie ernährt, die ihre Familie umsorgt. Wird das eigentlich von ihrer Familie anerkannt? Oder geht so jeder seinen eigenen Weg und zeigt eigentlich die Sachen, sind sie mit dem Leben zufrieden oder sind sie unzufrieden, auf einer Insel zu leben?
Genau, das hast du richtig erkannt. Darum geht's. Also zum einen die Familie zusammenhalten. Da ist diese Familientradition, diese Seefahrt, die immer wieder sich über die Söhne eigentlich fortpflanzt und das, ja, das Familiengut, was geschützt wird. Und man lernt die Einwohner kennen, die Familie kennen und man setzt sich als Leser auch ganz intensiv mit deren harten Lebenskampf so auseinander. Wie ist es überhaupt so, auf so einer Insel zu wohnen? Also wenn ich da an den Pfarrer denke, der morgens noch joggen geht, aber sobald die erste Fähre anlegt, muss er in seinem Ornat dastehen und der wirkliche Inselpfarrer sein für die Touristen. Und das ist auch das Erschreckende. Der Inselbewohner, der hat sein Leben, das hört aber sofort auf, wenn die erste Fähre mit den Touristen eintrifft. Und dann dreht sich auf der Insel alles nur noch um die Touristen. Und wenn die letzte Fähre dann gefahren ist, dann ist wieder das typische Inselleben. Und da ist da nicht mehr viel, weil dann ist es ja auch dunkel, dann ist es wahrscheinlich unwirtlich vom Wetter her. Und dann musste ja Familienzusammenhalt einfach wieder da sein.
Also ich denke mal schon, dass die ganze oder die Vielfalt der Geschichten, die in dem Buch enthalten sind und die Art und Weise, wie diese erzählt werden, dass die einfach klar machen, welche Unterschiede oder welche Widrigkeiten so ein Inselleben in sich birgt. Die, so wie bei uns, einfach zu sagen, wir gehen jetzt mal dahin oder wir unternehmen jetzt irgendwelche Sachen, sind da bestimmt eingeschränkt, weil du immer angewiesen bist. Du brauchst immer eine Fähre, um aufs Festland zu kommen. Die Leute, die da leben, akzeptieren die Sachen ohne weiteres oder versuchen die auszubrechen, dass sie sagen, also die Insel ist für mich langweilig oder zu eng? Oder ist jemand, der auf der Insel lebt, ist er so zufrieden, dass er sagt, nie wieder woanders hin?
Tatsächlich hat so jeder so seinen eigenen Kampf zu kämpfen. Ja. Also die Mutter, die immer noch sich um diesen ältesten Sohn kümmert, weil sie immer die Gefahr hat, sie müsse sich um ihn kümmern, aber der schafft das auch selbst. Der jüngste Sohn ist ein Künstler, ja, er sammelt Strandgut und stellt damit Kunstwerke her, hat eine Kunstszene um sich herum, die nachgefragt, alle gar nicht von der Insel stammen. Der Vater, der ist Vogelbeobachter und zählt die Vögel und das Verhalten der Vögel. Und er ist seit vielen Jahren weg von der Familie und sitzt da an dem Stützpunkt, wo die Vögel beobachtet werden und die Zugvögel und deren Verhalten und vor allen Dingen die Vogelzählung stattfindet. Der geht damit auf, sich um diese Vögel zu kümmern. Also ja, es ist, jeder versucht so irgendwo sein Glück zu finden. Die Tochter, die eine Freundin hat, die auf dem Festland wohnt und sich nicht so recht traut, sich zu bekennen zu der Freundin, die Freundin mitzunehmen in die Inselgemeinschaft. Also ganz viele Lebensschicksale, auch diese Familie des Pfarrers. Die Frau mag es eines Tages nicht mehr auf dieser Insel zu leben und sie geht zurück zum Festland. Also wir verfolgen da ganz viele Schicksale von Familienmitgliedern, von Inselbewohnern. Ja, das ist sehr, sehr spannend, wie jeder so nach dem eigenen Glück und strebt oder versucht, sein Leben so zu leben, dass er da auch glücklich ist und trotz der Tradition um ihn herum.
Also sind es eine Vielzahl von Geschichten, die das Leben der Leute auf der Insel darstellen.
Und sehr glaubhaft darstellen. Und das sind auch so Geschichten mit Tiefgang. Also das ist jetzt nicht, dass ich so Lust hätte, ja, ich möchte unbedingt auch auf einer Insel leben, weil da ist es ja so schön und die ganze Zeit über scheint die Sonne und ich bin immer braun gebrannt und ich kann täglich baden gehen und wir essen immer zu Fischbrötchen oder so. Nee, es ist wirklich dieses harte Leben.
Das wahre Leben.
Genau, das okay. Wahre Leben, genau. Also dass es jetzt nicht so wieder diese Flucht auslöst, dass der Städter jetzt unbedingt und so denkt, das kann ich, ne? Ich möchte und ich kann, ich lebe jetzt auf einer Insel. Das kann nicht jeder, das ist doch wirklich eine harte Umgebung, da muss man reinpassen. Wie du vorhin auch schon sagtest, wenn die Fähre dann nicht fährt oder so, man ist ja nicht so, also man ist schon abhängig.
Genau. Also eine realitätsnahe Geschichte, die sich definitiv lohnt zu lesen.
Auf jeden Fall. Wie anfangs gesagt, es ist jetzt eigentlich nicht so meine Region gewesen, aber genau das war es vielleicht, was mich so angesprochen hat. Nur habe ich es auch noch in der kalten Jahreszeit gelesen. Also man friert tatsächlich mit dem kalten, kargen Leben so auf so einer Insel. Es ist nicht immer nur alles schön so, wie es der Tourist sieht, okay, sondern abseits der Touristenpfade und Zeiten ganz anders.
Gut, dann herzlichen Dank für deine Buchvorstellung. Wir hoffen, dass wir mit der Vorstellung viele Leser für dieses Buch gefunden haben und möchten uns herzlich bei dir bedanken. Zum Abschluss unseres Podcasts, wie immer, das Zitat des Tages.
Alle Bücher kann kein Mensch lesen, nicht mal alle sehr guten. Folglich konzentriere ich mich auf zwei. Ulrich Plenzdorf aus Die Leiden des jungen W.
Danke.